Herzlich willkommen zum Halbzeit-Podcast. Heute zu Gast ist Zlatko Junuzovic. Den meisten wird er bekannt sein. Zlatko Junuzovic war Fußballprofi für Vereine wie den SV Werder Bremen, den FC Red Bull Salzburg, bei dem er heute als Scout angestellt ist, oder auch die österreichische Nationalmannschaft. Ich hatte die Möglichkeit und Ehre, mich mit Zlatko vor einigen Wochen in der Arena des FC Red Bull Salzburg zusammenzusetzen und wir sprechen gemeinsam über Berufliches wie Privates. Er erzählt, wie es war, eine Zeit im Flüchtlingslager zu verbringen, als er noch 4 Jahre alt war, wie sein Verhältnis zu seiner Familie ist, aber spricht natürlich auch über seine Zeit als Fußballprofi, wie der Weg dorthin aussah und berichtet von witzigen Anekdoten wie ein Fauxpas in einem Interview oder warum eine Dose Red Bull vor keinem seiner Spielen fehlen durfte.
Du bist außer Steiermark, du bist aber auch nicht bei Salzburg gestartet, oder?
Nein, also bei mir
war es ja noch und vorher.
Ja, und noch vorher, also aufgewachsen bin ich in Kärnten. Wir sind ja damals geflüchtet aus dem Krieg, da war ich 4 Jahre alt. Und dann waren wir in Kärnten, Flüchtlingslager und so weiter. Also meine Eltern haben da schon brutalen Aufwand gehabt. Am Anfang, wir hatten ja nichts, also wir haben ja nichts mitgenommen, außer das Auto und die Sachen, was man halt so schnell einpacken haben können. Ich habe, muss ehrlicherweise sagen, gar nichts mitbekommen. Also ich bin auch dann im Endeffekt normal aufgewachsen. Für meine Eltern natürlich und für meine Schwester, die ist 7 Jahre älter. Was natürlich eine brutale Zeit. Neu erfinden eigentlich. Also die Jobs, mein Papa war ja Richter, meine Mama war Buchhalterin und hier halt komplett sehr, wie soll man sagen, von den Jobs her nicht das gleiche Niveau, sagen wir so. Und durchgekämpft und mein Glück war halt, oder das wollten auch meine Eltern, dass ich halt eher einfach normale Kindheit habe, dass ich normal aufwachsen kann und mein Glück war halt der Fußball. Also so habe ich auch schnell die Sprache gelernt. Ganz am Anfang mit Freunden gespielt, Freunde gefunden, gleich akklimatisiert und dann mit 11 Jahren nach Graz.
Viel spannend. Also kurz, was du ansprichst, ich will gar nicht zu politisch werden, aber ich glaube trotzdem auch gut, das nochmal zu erwähnen. Auch deine Eltern, Richter gewesen, dein Vater, hier ein anderes Jobniveau. Ich glaube gerade in der heutigen Zeit kann man nochmal so ein bisschen drüber nachdenken. Gerade wenn man flieht, kennst du dann aus deiner eigenen Zeit und deiner eigenen Familie, dass das sicherlich nicht oft proaktiv geschieht, sondern wenn man es muss, dass den Leuten meist deutlich schlechter geht danach. Sprecht ihr in der Familie noch oft über diese Zeit?
Ja, ab und zu. Es kommt jetzt natürlich auch dazu, dass vor 3 Monaten mein Papa verstorben ist. Harte Zeit. Jetzt einmal das alles zu verarbeiten und man natürlich, ne, dann hast du die Erinnerungen an früher, wie alles war, was er selber auch im Endeffekt dann geschaffen hat, ne, muss man auch sagen. Also dann, er hat ja hohe Position eigentlich erarbeitet, dann aus dem Nichts, von einem auf den nächsten Tag alles verloren und dann aber trotzdem wieder was geschaffen. Und das bewundere ich eigentlich schon und ich habe eh früher auch immer gesagt, auch wo ich dann in der Pubertät war oder so, mit 13, 14, was auch immer. Und mein Ziel war es halt immer, ich sag mal, Profi zu werden, weil Fußball einfach meine Leidenschaft war. Aber ich habe mich an ihn auch orientiert, war irgendwo mein Vorbild, Sachen zu machen, Sachen zu Ende bringen. Und dran zu glauben auch. Und und natürlich spricht man dann über die Zeit oder auch meine Mama, wie es war beim Wechsel, wie sie sich gefühlt hat. Das war ja auch mental auch nicht einfach, ne? Und aber das haben sie halt im Endeffekt überragend hinbekommen. Und dann kommt man schon auf den Boden der Realität dann auch wieder. Das ist eh klar. Man hat jetzt natürlich vom Standpunkt her vieles, weil man sich vieles auch erarbeitet hat. Aber trotzdem ist manchmal halt gut, wenn man bisschen realistischer, einfacher auch denkt und nicht jetzt vogelwild, sei es mit dem Geld oder mit irgendwelchen Sachen, materiell oder was auch immer, umgeht, sondern einfach normal bleibt und die Sachen dementsprechend dann auch zu Ende bringt.
Erstmal ganz offiziell auch von mir ein herzliches Beileid dazu.
Ja, danke,
tut mir wahnsinnig leid. Dennoch, ich glaube, richtig schön, dass dein Vater zumindest sehen konnte, wie deine Karriere eigentlich durch die Decke ging, dich auch so erfolgreich sehen konnte, hat ihn sicherlich auch sehr stolz
gemacht. Ja, wir haben auch viel dafür gearbeitet. Es war ja so, ich bin ja damals dann nach Graz mit 11, War ich aber bei einer Gastfamilie, bei meinem Trainer. Das erste Jahr war brutal für mich. Also ich wollte immer zurück, jeden Tag. Weil meine Eltern sind in Kärnten geblieben mit der Schwester. Und dann haben sich ja meine Eltern so quasi für mich gesplittet, weil Mama ist zu mir nach Graz. Wir haben eine ganz kleine Wohnung gehabt. Ich glaube, da war ein Zimmer einfach. Bad war so schrecklich, da musstest du auch durch die Küche gehen. Aber es war einer der besten Zeiten meines Lebens, weil ich war halt mit der Mama zusammen. Papa ist immer jedes Wochenende gekommen, hat uns so gependelt, sind wir immer wieder. Ja, also die Unterstützung war riesig. Und dann so mit 13, 14 habe ich angefangen, mit dem Papa so ein bisschen individuell zu trainieren. Also wir waren gemeinsam laufen, da Klopainer See oder so, haben wir so Runde gemacht, er mit dem Fahrrad, ich laufen. Ein paar Bänke haben wir mitgenommen, wo ich halt so Hocksprünge gemacht habe. Ja, und das hat mir brutal geholfen damals, dass ich halt einen Vorteil gegenüber den anderen Jungs hatte in den Jugendmannschaften. Und dann ist es einfach nach 2 Jahren so schnell gegangen, damit wir mit 16 Profi waren. Und das ist schon auch eine Art, was ich halt auch dem Papa verdanken kann, weil er mich halt in dementsprechend auch unterstützt hat. Und das Schöne war ja, wir haben ja auch die Zeit zusammen verbracht. Und ja, es sind aber auch tolle Erinnerungen. Aber das waren so meine ersten Steps, sage ich mal, wo ich dann auch selber gemerkt habe, in dem Alter mit 14 und so, ja, es könnte sich ausgehen, dass man es schafft.
Warst du schon sicher, dass schon zumindest sehr
Man hatte
gut
so ein
läuft?
Gefühl
Ja.
gehabt, ja, weil ich merkte einfach von der Fitness, vom Laufen, von der Ausdauer, auch vom Schießen und so, wir haben ja auch fassenweise Stunde, 1,5 Stunden nur geschossen. Also wo ich 20, 30 Mal, er schießt mal die Bälle aus dem Tor raus, ich muss ersten Kontakt gut annehmen und dann 20, 30, 40 Mal ins rechte Eck, dann 20, 30, 40 Mal ins linke Eck und dann, wenn das vorbei war, dann noch ein paar Freistöße. Und so hast halt immer ein gewisses Gefühl gehabt, dass du das Tor triffst. Und ja, und dann, das hilft einfach, dann in den Spielen, in den Trainings. Und ja, und dann hat man schon ein bisschen gemerkt, ja, es geht in die richtige Richtung, weil ich einfach dann so ein Bewusstsein gehabt habe, okay, jetzt kann ich es schaffen.
30 Mal rechte Ecke, linke Ecke. Ich glaube, ohne Aufwärmen, ich würde mir wahrscheinlich Muskelfaserriss zuziehen, aber ja, schon geil.
Bisschen aufgewärmt habe ich nach
Sehr
3 Minuten.
stimmt. Oder der Lauf und die
Aber. Ja.
Hocksprünge. Ist gut. Aber war denn mehr Fan, mehr Kritiker? War es eine Mischung?
Mischung.
Eine Mischung, ja.
Definitiv Mischung. Also ich merke selber jetzt, wo ich Papa bin und so weiter, wenn ich mir Spiele anschaue oder ein paar Mal die Trainings, ja. Man denkt positiv, sagen wir so. Man will schon zusprechen oder so, aber man ist dann automatisch irgendwo auch kritischer, ne? Wo man was herauskitzeln will. Und da geht es halt schon so, einen Spagat zu haben, weil ich sage halt zu meinen Jungen auch, das Wichtigste ist der Spaß und die Freude, also dass er die Leidenschaft entwickelt. Und es muss auch von einem selber kommen. Zwingen kann man niemanden zu irgendwas, weil dann wird er es einfach auch nicht gut machen. Es muss schon der Wille von selbst gegeben sein, das erreichen zu wollen. Und ich werde auch probieren, ihn einfach zu unterstützen in dem Sinne, egal was es ist. Ich sage auch ganz klar, meine Jungs brauchen jetzt nicht Profis werden oder was auch immer. Aber mir taugt es halt, dass sie schon die Leidenschaft, den Spaß am Fußball haben, weil es halt einfach auch verbindet. Also man hat Mannschaftskollegen, man findet Freunde, man lernt sich diszipliniert zu verhalten. Also man hat gewisse Regeln, man hat gewisse Abläufe und das hilft einfach von der sozialen Kompetenz her.
Ja, 100%ig. Wie gut gelingt dir das, da dich ein bisschen zurückzunehmen? Weil ich kann mir selber erzählen,
Phasenweise gut, aber eher schlecht.
ist das so?
Ja, muss mich selber mal bremsen und dann denke ich mir auch, was der und dann, wenn ich weiß, dass ich vielleicht in dem und dem Moment übertreibe, dann habe ich selber im Gefühl und dann kommt immer was Positives. Also muss ich schon
Gab's
beruhigen.
schon Läufe dann oder das noch nicht?
Na, das nicht. Wir spielen halt schon oft im Garten.
Ja.
Spielen wir schon sehr oft und die Jungs mögen das halt einfach und da ist auch schwierig. Also ich sag so, als Vater hat man es halt nicht einfach, weil du willst manchmal dann schon was vorzeigen oder so. Aber es wird schon phasenweise auch ignoriert, gell? Also es wird nicht immer zugehört. Und dann lasst man es einfach und dann spielt man einfach dahin, was der. Und dann macht man auch ein bisschen Blödsinn, was der, man grätscht da mal rein und so. Aber das verbindet und das macht Spaß und so soll es dann im Endeffekt auch sein. Und das andere, das kommt sowieso später. Das kommt dann eh von alleine. Und aber wie gesagt, wenn sie Unterstützung brauchen, dann bin ich da und dann versuche ich so gut es geht auch zu helfen.
Mega schön. Und ich glaube, es ist auch normal, dass sie nicht immer zuhören. Am Ende.
Ja, das höre ich auch von anderen Elternteilen, also das ist ganz normal, das passt schon so.
Ja, da bist du ja nicht
Ich
davon.
war auch nicht anders, das war einfach so. Ja.
Ja. Und hat es ja auch trotzdem geklappt, ne? Du bist ja zu Hause der Papa, nicht der Profi. So, das ist halt.
So ist es, er ist ja komplett was anderes und ja, dementsprechend, wie gesagt, wenn ich es vergleiche mit meinem Papa, ich war ja auch komplett so, auch stur. Man wollte einfach nicht zuhören. Im Endeffekt dann im Nachhinein, jetzt wenn ich drüber nachdenke, was er gemeint hat, wie er es gesagt hat, ja, ist richtig, ne? Aber du musst deine eigenen Erfahrungen auch trotzdem machen. Und als Kind ist es halt so. Das ist, du denkst anders, dich interessiert auch was anderes, du nimmst es anders wahr. Aber durch die Erfahrungen lernst du natürlich dazu. Aber nachher dann, waren die als Profi dann, waren die Gespräche auch mit ihm anders. Also auch eher, wo er. Ja, da kam halt viel mehr Zuspruch, gerade in schwierigen Zeiten und so weiter. Natürlich schon gewisse Punkte, was ich besser machen könnte, aber auch eher mehr, viel mehr in die Richtung, nicht zu ernst nehmen, jetzt das Beste draus machen, einfach auf sich selber schauen, so ein bisschen reflektieren das Ganze, nicht zu ernst nehmen und dann halt einfach weitermachen.
Ich finde den Prozess auch mega schön mit den eigenen Eltern, wenn man selber erwachsen wird, weil man kriegt ja weiterhin
Ja.
Ratschläge, aber man redet auf einer anderen Ebene, habe ich
Genau.
so als Gefühl einfach, ne? Das war wahrscheinlich da dann ähnlich.
Das stimmt, genau, ja. Und du nimmst es selber, also ich nehme es auch anders wahr, wie ich mit ihm rede und so. Und natürlich gibt es auch immer wieder so Themenphasen, was trotzdem schwierig ist. Aber im Endeffekt nimmst du es anders wahr. Du redest ein bisschen natürlich detaillierter dann, ein bisschen offener alles. Aber das hilft da. Ich glaube, so Gespräche oder wenn du Bezugspersonen hast oder Vertrauen hast, gerade in schwierigen Momenten, wenn es gut läuft, dann läuft es eh. Da ist es einfach, dann ist die Stimmung anders, dann wird mehr so spaßiger gequatscht, was der eher, was der, wo alles nicht so ernst ist. Aber wenn ernste Themen sind, schwierige Themen sind, dann ist einfach wichtig, dass man auch selber einfach redet. Ich finde es vor allem auch, meine Generationen sind auch anders, wenn man die Generationen heute sieht, da passiert so viel medial, durch Social Media, auch viele Sachen, TikTok, Instagram, Facebook, was auch immer. Und da kannst du schon manchmal auch geblendet werden, also dass du weg von der Realität bist und was auch immer. Und ich finde einfach so Gespräche, auch sei es jetzt am Mentaltrainer, wenn du einen guten Bezug zu ihm hast, wenn du frei reden kannst, aber vor allem mit der Familie, Freunden, dann hörst du dir selber auch manchmal zu und dann denkst du aber irgendwann hast du selber einfach die Lösung dadurch, dass du halt viel redest, kommst selber auf gewisse Lösungen, du reflektierst einfach, du kannst es dann besser einschätzen, indem es einfach einmal rauskommt. Und ja, auf dieser Ebene muss man da oder kann man, sagen wir so, kann man auch noch mehr machen und mehr aus den Jungs oder generell jeden Menschen hilft es herausholen.
Wann wurdest du so reflektiert? Also sagtest du, warst früher stursinniger, du bist mit 16 Profi geworden. Ich kann mir vorstellen, da hast du jetzt nicht nur gute Entscheidungen getroffen mit 16. Wann
Nee.
gab es da so diesen Wandel?
Ja, viel, viel später. Also ich muss sagen, meine Karriere ist so generell von den Vereinen her, so angefangen dann beim GAK. Mit 16, 17 Profi, dann die ersten Spiele gemacht, ziemlich schnell mit 18 war ich Nationalspieler. Da lief es einfach, ich sag so 1,5 Jahre oder so, da lief es und ich hatte große Unterstützung in der Mannschaft. Wie gesagt, früher andere Generationen, früher war alles eher also über 28, sehr wenige junge Spieler, vielleicht zwei, drei, weil früher warst du ja auch ein Talent noch mit 22. Und jetzt ist die Generation so, du hast zwei, drei Ältere und der Rest ist jung. Und war halt anders. Und ich hatte das Glück damals, auch durch die Sprache natürlich, Serbokroatisch und so weiter, es waren 6, 7 Spieler halt da, die haben mich sofort aufgenommen. Und dann war ich so der Übersetzer bei den Österreicher, Balkan, also immer wieder das Bindeglied. Also so wurde ich sofort integriert in jungen Jahren. Und da lief es einfach ein Jahr, 1,5 Jahre ohne Probleme, Nationalspieler und so. Und dann kam einmal so ein Cut. Der erste Cut mit 19. Der Verein war auch Konkurs. Ich selber hab's auch leicht genommen, muss ich ehrlich sagen, vom Kopf. Ich habe gedacht, das läuft schon. Also so wie es gelaufen ist, das wird jetzt so weiterlaufen und so weiter. Aber dann kommt irgendwann einmal ein Cut, wo du das einfach nicht mehr steuern kannst, wo schlechte Phasen kommen, schlechte Spiele kommen. Auch ich habe damals, glaube ich, auch im Urlaub, weiß ich noch, 2, 3 Kilo zugenommen oder 4. Also ich habe mich einfach auch nicht wohl gefühlt. Und das ist einfach so die Phase, wo es dich schleifen lässt. Und das hat dann schon auch ein Jahr und was auch immer gedauert. Also bis ich dann wieder in den Zustand kam, muss ich auch sagen, das kommt dann auch dazu, was ich jetzt weiß. Also ich habe mich unwohl gefühlt, auch von der Agilität her und so, Bewegungen, alles war schwerfälliger. Und ich habe einfach nicht gut gespielt. Dann Konkurs, mentale Geschichten, wie geht's weiter, was auch immer. Dann war ich ablösefrei, ja, nächster Step, was mache ich? Dann bin ich Austria Kärnten gewechselt, war ja so eine Fusion mit Pasching, ein neuer Verein, komplett neu aufgebaut in Klagenfurt. Und bin dann dahin gewechselt. Ich hatte auch so ein paar Gespräche mit Sturm, mit Rapid, aber bin aber zu dem Verein gegangen, weil mein damaliger Trainer, was ich beim GAK gemacht habe, was ich mit Profi gemacht hat, war Walter Schachner. Und deswegen bin ich hin, weil ich gewusst habe, in dem Moment, auch mit den Gesprächen mit dem Papa, ich brauche Spiele. In dem Alter brauche ich einfach Spiele. Und es ist egal, wo ich spiele, aber wichtig ist natürlich Bundesliga und dass ich einfach Spiele habe. Und dann fing so an, da war kurzzeitig auch die WM Kanada 2007, da sind wir Vierter geworden. Das war auch ein Highlight. Dann komme ich halt Vorbereitung und Meisterschaftsstart zu Kärnten. Lief auch nicht so rund, auch schwierig gehabt am Anfang. Und dann kam die erste Verletzung. Seitenband, ein Riss, linkes Knie, glaube ich. Meine erste Verletzung und ich war am Boden zerstört. Ich meine, die Verletzung dauerte 4, 5 Wochen, gell? Also Nachhinein, was denn nicht so tragisch, gell? Aber für mich ist der Welt zusammengebrochen da. Weiß ich noch, wo ich beim MRT oder nach dem MRT war, wo es geheißen hat, der ist ein Einriss, dauert halt, ja, 4 bis 6 Wochen dauert's in der Regel. Welt zusammengebrochen, erste Verletzung. Aber das war für mich so wichtig. Also die Verletzung war für mich eigentlich top. Weil dann habe ich auch ein bisschen gelernt, in der Zeit mit meinem Körper umzugehen. Kraftübungen zu machen, so mehr auf mich zu schauen, dass ich halt fit wäre. Und ich muss sagen, die erste Verletzung, die war halt wirklich wichtig, ja. Dass ich einfach mal mich selber kennenlernen und einfach in die Form oder in den Status kommen, wo ich davor war. Und ja, und dann ist es weitergegangen.
Bist du von alleine darauf gekommen oder hattest du Leute um dich herum, die während der Verletzung gesagt haben, hey, nutz die Phase, vielleicht auch dein Vater, wie gesagt hat, vielleicht auch mal in den Arsch getreten hat, das hat er jetzt, geh mal Arsch hoch, werd wieder richtig fit, richtig agil.
Na, aber es war eher der Co-Trainer damals, Klaus Schmidt. Der ist jetzt Co-Trainer bei Adi Hütter in Monaco. Der hat ja hier in der Bundesliga bei uns in Österreich auch einige Stationen gehabt. Aber der war damals schon Co-Trainer beim GAK. Der ist auch nach Kärnten gegangen. Und ich habe mit ihm, ja, das waren dann im Endeffekt 5 Wochen, haben wir zusammen also so Trainingsprogramm und alles durchgezogen und das war eine richtig coole Zeit und da haben wir sehr viel gemacht und der hat mir ein bisschen das gezeigt und immer wieder auch Gespräche gehabt mit ihm vor die Trainings, nach die Trainings oder vor der Reha, nach der Reha und ja, viel Zeit zusammen verbracht und wir verstehen uns nach wie vor richtig gut, aber die Zeit war halt mit ihm auch sehr wichtig, weil er brutal auf mich auch geschaut hat, dass er mich wieder, sage ich mal, in diese Bahn lenkt.
Ja, mega schön. Ich glaube, es war auch damals sogar noch wichtiger, solche Förderer zu haben wahrscheinlich, weil heutzutage sieht man die ganzen Stories, 16-Jährige sind schon Profi. Also muss man auch nochmal einordnen, du warst mit 16 Profi zu einer Zeit, wo es bei weitem noch nicht normal war. Heute ja
Genau.
schon eher. Und heute haben irgendwie alle dann schon eigenen Athletiktrainer mit dabei im Urlaub, bleib da fit. Ich glaube, früher war man schon noch mehr auf sich alleine gestellt. Und, ja.
Komplett, aber auch generell, was das Setting anbetrifft. Infrastruktur, Möglichkeiten, was und wie man hat. Ich war ja damals, wir sind ja, also so reha-mäßig, oder sagen wir, wenn wir Krafttraining machen wollten, sind wir in ein Fitnesscenter gefahren. Was der hatten wir nicht vor Ort.
Das ist krass.
Und das sind halt alles so Sachen, aber das war ja normal. Also Beim GAK war schon ein Trainingszentrum zum Beispiel, war auch alles drin, aber es gibt dann wiederum Vereine, die machen es anders. Aber du kriegst trotzdem die Möglichkeit, nur musst halt ein bisschen herumfahren. Aber heutzutage gibt es ja fast nirgendwo mehr. Es ist alles viel professioneller geworden, du hast viel mehr Möglichkeiten. Dann hast natürlich auch das komplette Mindset. Also mit zum Beispiel Belastungssteuerung habe ich das erste Mal hier in Salzburg gehört. Also mit 30, wo ich komme, Belastungssteuerung, wir müssen aufpassen oder Meter oder High Intensity und Sprint und was auch immer, habe ich das erste Mal hier gehört. Früher, also vor 14 Jahren oder was auch immer. Trainierst einfach.
Da wurde belastet, nicht gesteuert. Also,
Genau, da wurde einfach belastet
ja.
und wenn du aus hältst, hältst du aus und da musstest sehr oft über einen Schweinehund drüber, aber das macht dich stärker. Ich finde, ich habe das nicht schlecht gefunden, weil natürlich, es ist auch gefährlich von muskulär oder was auch immer, aber es waren andere Zeiten und mir hat es nicht geschadet. Im Gegenteil, ich war dann fitter, konnte 12, 13 Kilometer laufen im Spiel und konntest da auch einmal dann, wenn es einmal wirklich zäh war und du überall Schmerzen hattest oder was auch immer, konntest du auch Schmerzen, jetzt ist übertrieben, aber ich sage jetzt so, du hast schon was gespürt, so Rücken oder du bist müde geworden, aber du konntest nochmal drüber gehen. Das war halt früher, wurde es auch so getrimmt, sagen wir so. Aber auch wenn ich daran denke, Analysen. Jetzt haben wir Analysten. Du hast, wie soll ich mal sagen, du hast Besprechungen, gegen Ball, mit Ball, vorher, nachher. Das war früher viel, viel einfacher, also gestrickt. Flipchart, Aufstellung, wie wir spielen wollen. Gehen wir raus und schauen wir, dass wir gewinnen.
Der Zehner macht die Freistöße und dann,
Ja,
dann
fertig,
läuft's,
ja.
ja.
Na, es war eine andere Denke, es war halt anders. Jetzt ist schon viel, viel professioneller. Und ich muss sagen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Man kann es auch übertreiben, aber man kann auch zu wenig machen.
Wie oft hast du mit jungen Spielern darüber gesprochen? Also ich finde diese
Sehr oft.
Geschichte super spannend und stell mir jetzt vor, wenn ich jetzt gerade, leider bin ich kein Talent mehr, werde mal irgendwie oder ein bisschen besser sein müssen und vor 6 Jahren sprechen, vielleicht hätte mich das dann motiviert, keine Ahnung. Aber ich glaube, ein junger Spieler kann ja brutal viel aus solchen Geschichten ziehen.
Na, wir haben ja hier auch viele so Gespräche gehabt, natürlich mit den Jungs. Du willst ja ihnen auch helfen, aber du sagst ihnen schon, wie es war. Das Positive, aber natürlich auch das Negative und was du daraus gelernt hast. Und bei mir war es halt so, was ich halt den Jungs immer vermitteln wollte, ist halt natürlich schon die Disziplin zu haben, auf sich zu schauen, die Regeln auch irgendwo zu befolgen, ist klar. Also Mannschaftsregeln, pünktlich kommen, arbeiten, das, was die anderen machen, also sich einfach nach dem Plan halten, ist klar. Aber auch sein eigenes Wesen mit reinnehmen und natürlich in dem, was man macht, auch den Spaß und die Freude haben. Ganz ehrlich, die Momente auch zu genießen, jeden Tag, wenn man zu Training kommt, wenn man aufsteht, zum Training fahren mit einem Lachen, weil du weißt genau, du triffst die Jungs, du kannst ein bisschen herumalbern, du machst was für dich, du hast einen Fußball, du machst ja das, was du als Kind einfach so gemacht hast, aus Leidenschaft. Aber du darfst ja das Kindliche nie verlieren. Natürlich ist alles so gestrickt, du hast Druck, du musst Spiele gewinnen, du hast Kulissen, du hast Medien, du hast, wie performst du, es geht um deine Karriere. Weißt du, das macht ja die ganze Zeit rattert in deinem Kopf und du willst nicht versagen, sagen wir mal so. Aber im Endeffekt geht es darum, mach's mit Freude, mach's mit Spaß, genieß die Momente, weil dann ist alles ein bisschen leichter, lockerer und du kannst viel, viel fokussierter dann in den speziellen Phasen oder Druckspielen oder was auch immer agieren. Weil wenn du nur dich komplett versteifst, an Kopf machst, du bist nicht frei. Und Fußball ist ein Spiel. Fußball soll Spaß machen. Und wenn du nicht frei bist, kannst du nicht performen. Du musst immer irgendwie so einen Mittelweg für dich finden, dass du einfach so losgelöst bist. Dann kannst du es einerseits genießen, dann machst du Spaß und du performst auch besser. Und das war so ein bisschen die Richtung, wo ich die Jungs immer dahin leiten wollte, nicht stur auf irgendein Ziel oder sowas zu sein oder wie man spielen will, sondern einfach machen. Ziele setzen natürlich, aber auch dahin eher so leichtfüßiger hingehen. Aber mit der nötigen Spannung, aber auch mit einem freien Kopf. Und da haben wir schon viele Gespräche gehabt. Aber ich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, habe es auch viel, viel zu spät dann für mich selber entwickelt. Also für mich war eher so die Zeit, wo ich wirklich frei war und es richtig genossen habe, war eigentlich in Salzburg beim Start mit 30.
Krass, krass.
Naja.
Also ich komme ja gebürtig aus Bremen.
Ja.
Ich habe dich da auch kicken sehen. Man hätte es jetzt nicht angemerkt, dass du mega den Druck verspürst, weil da warst du schon, also du wirktest eher wie so ein lustiger Typ, der Zehner, der Freigeist. Ja.
Man hatte schon so Momente, natürlich, weißt du, es gibt ja immer gewisse Phasen. Nur von der Denke her, so im Gesamten, war Bremen schon so viel Druck einfach. Weil wir haben immer im Herbst um Abstieg gespielt und haben uns dann Gott sei Dank immer rausgerissen als Mannschaft. Und da machst du das schon als Spieler, oh, du gehst mit deinem Kopf nach Hause nach dem Training und das ist schlecht, das ist schlecht. Dann wird nur geschossen von der Seite, was der Medien, was auch immer. Und du willst mit dem Verein ja nicht absteigen. Das war immer mein höchstes Ziel, nie absteigen mit so einem Verein. Also das habe ich immer selber den Druck halt immer auch gemacht. Und natürlich wolltest du immer das Beste machen, immer am besten performen. Aber du gehst immer oder oft mit so einer Laune nach Hause, wo du das einfach mitnimmst, das Ganze. Du packst deinen Rucksack da komplett auf, weißt du? Und du warst einfach selten so frei im Kopf, gell, dass du wirklich die Momente auch teilweise genießt oder frei spielst. Und dann irgendwann auch Gespräche, auch ich habe auch Mentaltrainer gehabt und so. Das hat alles geholfen, weil du reflektierst dann, du denkst anders. Weißt du, du machst da nicht so sturen Kopf, ah, jetzt hat der über mich das gesagt oder das wird geschrieben und Formkrise oder das. Ja, sei es drum. Dann, weißt du, gehst zum Training, machst das Beste draus, schaust, dass fit bist, gibst dein Bestes in den Spielen, haust alles raus, was geht. Und am Ende wirst du sehen, was rauskommt. Aber du immer schon viel Kopf gemacht.
Ja, verständlich. Also ich stelle es mir selber brutal schwer vor, deinen Kopf auszuschalten. Also am Ende ist es ja so, alle schreiben drüber, wie du sagst, alle bewerten ja aber auch egal, wie du dich gibst. Also ob du jetzt
Aber du
lächelst,
liest es auch. Das ist
hast,
ja
machst du das,
das.
weil du nicht
Du
drum herum kommst,
kommst
oder?
nicht drum herum.
Okay. Warst du auch proaktiv in einer früheren Zeit oder
Vom Lesen.
deinen Namen gegoogelt, mal geschaut
Ja,
wahrscheinlich?
sicher.
Ja.
Du musst ja auch in irgendeiner Art und Weise informiert sein. Was gerade ist, was Thema ist. Ich war ja sehr oft auch in Bremen, war ja auch sehr oft eingeteilt für Interviews, also auch unter der Woche. Und da musst du mal Situationen auch erklären, ne? Vor allem, also ich war meistens dann, wenn es nicht gut lief,
Super.
wenn es gut lief, wir hatten ja auch super Serien und so weiter, wo wir 12 Spiele ungeschlagen waren. Dann kamen die anderen dran, die was weniger waren. Ich war eher immer so eingeteilt bei den Medienrunden, mir schlecht lief und dann musste man erklären bei so einem Verein die Situation an sich. Also da geht's um die Mannschaft, da geht's um den Trainer, da geht's um die Gesamtsituation, Konstellation und natürlich wie wir spielen, warum wir nicht erfolgreich sind. Dann andererseits die Mannschaft irgendwie auch schützen, irgendwie motivieren. Ein Trainer natürlich auch, dann aber nach außen hin natürlich schon auch kritisch sein, aber irgendwo auch Hoffnung schnüren. Und wir kennen die Medien in Deutschland, weißt du, musst auf jedes Wort aufpassen, weil sonst hast du gleich eine Überschrift und die meisten lesen nur die Überschrift und nicht den Text dahinter, weil der Text dann, der Inhalt ist eher harmlos, aber die Überschrift macht's aus und das polarisiert und du weißt, jedes Wort kann gefährlich sein und das war für mich schon auch, es war ein komplettes Learning einmal. Also, das hat mir brutal geholfen. Aber es waren schon, und ich hatte schon 3, 4, sagen wir so, blöde Wörter dabei, was mir ein bisschen in die Bredouille gebracht haben, wo du dann halt auch einfach einen gewissen Shitstorm kriegst oder was auch immer.
Hast du ein Beispiel, wo du das vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen erklären kannst, wie es dazu kam und warum das
Ja,
so?
der größte Verhau bei mir war sicher das mit der gelben Karten.
Ja.
Also damals gegen Hannover war das. Wir waren einfach in einer unglaublich schwierigen Situation. Wir hatten Bayern vor der Brust. Ich hatte 4 gelbe Karten und dann hatten wir halt die direkten Duelle gegen den Abstieg. Und im Endeffekt war es einfach dumm, aber Ja, ich habe dann auch gesagt, ja, also ich wurde angesprochen auf die gelbe Karte. Wir haben das Spiel 4-0 gewonnen, da war auch Adrenalin und alles drin und im Endeffekt, ja, einfach dummer Ausreißer von mir. Damals habe ich halt so gesagt, ja, besser ich hole so die gelbe Karte, weil es war dann ein Zeitspiel und so weiter. Es war dann eh irgendwo offensichtlich und besser so, als wenn ich irgendwen veto, habe ich halt gesagt. Und ja, im Endeffekt haben wir alles da gemacht, dass wir nicht absteigen. Und du musst, ich meine, die Regel gibt's auch her, ne? Es steht nirgendwo, dass du das nicht machen darfst. Aber natürlich ist das jetzt nicht die feine Art. Das ist mir eh bewusst. Wir wurden eh bestraft. Aber im Endeffekt, du schaust auf den Verein, du schaust, was und wie ist die beste Situation, was können wir daraus machen? Und da war es halt wirklich knapp. Da haben wir uns gerettet am letzten Spieltag gegen Frankfurt. Da haben wir 1-0 gewonnen, haben wir 86. Minute haben wir das Tor gemacht, gefeiert haben wir, wie wenn wir Meister geworden sind. Weil da war vor dem Spiel, das war ja ein unglaubliches Spiel, vor Frankfurt, weil die waren ja auch direkter Konkurrent, die haben dann Relegation gespielt. Aber vor dem Spiel war ja, alle Konstellationen waren möglich. Also Direktabstieg, Relegation und Klassenerhalt. Dann gewinnst du es in der 86. Minute und das war, also da fallen da schon, fällt da Riesenbrocken runter, ja.
Ja, das glaube ich. Wie zittrig waren die Knie vor dem Spiel?
Das Schlimmste. Das war noch dazu, was noch dazu kommt, ne? Also du bist ja im Hotel dann. Also wir haben immer, in Deutschland war es so, dass man halt immer auch Heimspiele, auswärts ist klar, aber vor allem Heimspiele immer eine Nacht vorher waren. Also einen Tag vorher im Hotel. Dann hast du natürlich halt viel Zeit mit den Jungs auch. Dann redest halt auch viel. Ja, aber da spürst schon eine gewisse Angst, vor allem vor so einem Spiel. Du weißt, um was es geht. Es geht ja nicht nur um uns, um Spieler. Es geht um den Verein. Es geht um Arbeitsplätze. Es geht ums Finanzielle. Und weißt du, da wird da schon auch irgendwo bewusst, um was es alles geht. Und vor allem schlimm ist es, am nächsten Tag dann, bevor es zum Spiel geht, Mittagessen, zuerst Besprechungen, dann Mittagessen, dann sitzt du im Bus, du weißt nicht, wie es sein wird, du weißt nicht, was passiert, du willst es eigentlich einfach schnell über dich bringen, sagen wir so, das ist so ein Gefühl. Dann fährst du da Osterdeich, ne, fährst du diese Rampe runter, da sind einfach 25.000 Werder-Fans, gell, als wir noch im Bus sitzen, das ist 1,5 Stunden vorm Spiel, das sind 25.000. Ich meine, super zum Anschauen, Gänsehaut, gell, brutale Angst, also du willst dich nicht enttäuschen, weißt du, das ist, da geht da schon vieles durch den Kopf, ne, also es ist, das war schon brutal, das war schon brutal und ähnlich war es auch beim 100. Derby gegen HSV. War auch so ähnlich, auch so viele Leute vorm Spiel. Aber, und auch ähnlich, ein bisschen, das war ein bisschen früher, das gegen Frankfurt war letzter Spieltag, das gegen HSV war so 24. Spieltag oder sowas, also da hatten wir schon noch Spiele, aber ähnliche Konstellation, wir müssen punkten, damit wir da rauskommen. Und da habe ich auch das Tor gemacht zum 1-0, da haben wir gewonnen, 1-0, ja, 100. Derby, das vergesse ich auch nie, nie mehr, glaube ich, aber das gegen Frankfurt war brutal und nachher war Erleichterung pur.
Das Ganze drumherum. Ich glaube, also jeder, der irgendwie selber kickt, selbst wenn es siebte, achte Liga sei,
Ja.
hat diese Angst vor einem Fehlpass, wo der Gegner das Tor schießt. Und ihr steht erstmal mit ja, den Zuschauern vor, mit Bus runterfahren, 30.000 Fans. Das ist schon brutal. Ich würde es auch vergleichen. Also bei dir war es jetzt ja eher die Angst vor was Negativem. Wenn jetzt auch gerade den Feier mit Borussia Dortmund, die am letzten Spieltag ja hätten Meister werden können und dann genau das auch nicht geschafft haben, dann wird auch
Ja.
hinterher erzählt, Mensch, war doch alles angerichtet, die ganzen Fans, so laut war es noch nie, obwohl es der Signal Iduna Park war. Und ja, am Ende ist es aber auch Druck, glaube ich, ne, für einen Profi, wenn du, wie du sagst, diese Leute nicht enttäuschen willst.
Ja, aber das ist vielleicht die Situation mit Dortmund, das haben wir halt wieder bei dem Thema frei aufspielen, gell? Natürlich auch beim anderen frei aufspielen auch schwierig, gell? Aber ich sag nur, das ist aber eher was Positives. Du kannst ja Meister werden, ne? Und du hast ja eigentlich schon so eine Positivität, ein Selbstvertrauen in dir. Du hast dich ja in die Situation ja gebracht durch Siege. Wenn du Siege hast, ist immer alles gut und so und hast ja einen gewissen Spaß dran. Und dann hast du die die Konstellation, letzter Spieltag zu Hause, 83.000 da, alles ist angerichtet, bla bla bla, gegen Mainz war das. Und dann merkst du, gell, dann wird alles, jede Aktion irgendwie schwerer, ne? Die waren nicht frei, die haben nicht frei aufgespielt, die haben nicht das Selbstvertrauen von den Spielen davor halt in das Spiel einfach mitgenommen. Und einfach, sagen wir so, sind nicht einfach drüber rasiert, ne? Sondern da war schon ein Kopf dabei. Viele Gedanken und so. Was wahrscheinlich, boah, was ist, wenn wir es nicht schauen? Und im Endeffekt ist es dann so passiert. Und ja, also nach dem Spiel kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es den Spielern, wie es den Fans oder wen auch immer gegangen ist. Also das war, das muss auch brutal gewesen sein.
Hast du da Kniffe, um dann doch locker zu bleiben, manche mehr Rituale, die sie vom Spiel machen?
Ja, ich hatte sowieso einen kompletten Ablauf bei mir.
Echt? Das ist so krass.
Ja, komplett. Also es war alles getaktet. Also bei mir war es so, im Bus zuerst alles normal, aber sobald ich aus dem Bus aussteige und in die Kabine gehe, habe ich einen kompletten Ablauf. Also zuerst Kältebecken, so 2 Minuten oder was. Dann nach dem Kältebecken anziehen, Physio, kurz mobilisieren, alles, ein bisschen knacken lassen, im besten Fall. Dann hat er immer ein gutes Gefühl, wenn er ein bisschen was knackt hat im Rücken. Aber da mobilisierst alles einmal durch. Dann nachher machst du Gymnastik, ungefähr 10, 15 Minuten. Da hatte ich auch komplette Abläufe, auch von der Gymnastik, von den Übungen her. Vorne, hinten, dann noch ein bisschen so Kraft, Mobilisation auch, Stabilität. Und dann nachher... Ja, danach war es eh schon dann vorbei. Und ja, ein Red Bull immer vor dem Spiel.
Ja,
hatte ich auch
echt
immer. Das
ein
hatte
Red Bull?
Ich, seit ich 18 bin, ja. Hatte ich immer. Das musste sein. Und das waren auch, es sind teilweise schon ein bisschen kranke Sachen, was sich da im Kopf abspielen. Aber ich hatte so Situationen, zum Beispiel mit Red Bull, mit der Dose, hatte ich halt auch einfach, es gab so Momente, das war bei Austria Wien war das einmal, da haben wir in Kapfenberg gespielt und der Lindl war neben mir und der hat meine Dose ausgeschüttet. Und das habe ich mental nicht verkraftet anscheinend. Und das Spiel beginnt, eigentlich super drin, gell? Richtig gut gelaufen und so. Dann so nach 30 Minuten mache ich ein Foul, gelbe Karte und 7 Minuten später gelb-rot. Und dann denkst du an die Situation mit der Dose, weißt du? Also ganz, ganz komisch. So Aberglaube auch irgendwo dabei. Aber ich habe mich einfach nicht so wohlgefühlt, wie soll man sagen. Und das halt dann, wenn so gewisse Sachen halt der Ablauf nicht komplett gepasst hat, dann ist immer irgendwas passiert. Ganz komisch.
Hattest du danach immer 2 Dosen mit?
Na,
echt nicht?
Immer eine. Immer vor dem Spiel.
Heute sind wir safe, ne? Drüben.
Ja,
ich gucke, wir sitzen ja gerade in Salzburg im Stadion, also über deine Schulter gucke dann.
Ja, ich meine, der Konsum hält sich komplett in Grenzen, aber damals war schon, ich sage mal, ja, vorm Spiel musste es sein. Das war immer so mächtig, dass ich das hatte und dann halt diese Abläufe immer bis zum Spiel, weil so war ich halt immer fokussiert. Also du entwickelst dann so eine Spannung und dann von Jahr zu Jahr ist die Spannung dann, also positiv gesehen, diese Spannung größer. Du bist einfach bereiter, weil ich die Abläufe hatte. Jeder ist unterschiedlich vom Charakter, jeder braucht was anderes. Und für mich war halt einfach das, weil dann war ich klar im Kopf, dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist die Situation und so gehe ich jetzt raus. Und ich weiß, ich bin bereit. Das war mein Ablauf, ja.
Ja, das ist ja auch sicher sehr sinnvoll. Jetzt stell mir mal das vor, du hast diesen Ablauf gehabt, du warst Kältebecken, du warst beim Physio noch, gehst dann raus, spielst vor dieser Kulisse, dann schießt du jetzt das 1-0, wie du eben gesagt hast, gegen den HSV und jetzt bist du ja der Größte. So, wieso hebst du da nicht ab oder bist du abgehoben zu dem Zeitpunkt mal? Gab es da so Probleme oder gar nicht?
Na, also was ich immer sein wollte und was mir eigentlich immer am besten getan hat, ist immer normal sein. Also so normal, wie ich bin. Also mein Ding zu machen. Also mir ist es egal. Ich meine, im Prinzip kann jeder machen, was er will. Gell? So vom Lifestyle oder wie er sich ansieht, was der oder was er halt denkt. Jeder ist eigen, jeder muss das machen, was er für richtig hält oder wo er sich wohlfühlt. Und bei mir war es einfach immer die Gesellschaft. Also ich liebe es, unter Leute zu sein, ich liebe es zu reden. Ich habe damals auch meinen Buddy gehabt, Gebre Selassie in Bremen. Wir waren die ganze Zeit zusammen und wir haben auch privat so viele Sachen unternommen. Aber einfach normal, weißt du, ob es jetzt Kaffee trinken ist, ob es irgendwo einmal rausgehen ist, irgendwas erleben. Weißt du, aber ganz, ich bin nicht so auf materielle Sachen aus oder was auch immer. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, aber so zusammensitzen, was essen gehen, zusammen was trinken, das habe ich immer gemacht und das hält dich auch irgendwo dann so ein bisschen am Leben, gell? Also du hast einfach so eine Abwechslung, dann redest du über gewisse Themen und du schaltest einfach ab und das war so für mich eine Art des Abschaltens und dann solche Sachen wie, weil das ist auch so im Fußball oder generell auch im Leben. Es gibt gute Momente, es gibt schlechte Momente. Wenn so ein Moment war wie gegen HSV und so, sicher genießt es. Und sicher hast du einfach ein überragendes Gefühl. Ich meine, das Adrenalin, was du da hast am Platz, gell, nach den Spielen, du bist ja einen Tag einfach on fire. Also du kannst nicht schlafen, du bist voller Energie, gell. Am zweiten Tag geht das alles natürlich runter, gell, du bist komplett kaputt. Aber die Momente, diese Adrenalin, was da reinschießt oder wenn ich auch daran denke, hier, erstes Champions League-Spiel gegen Genk, der ganze Tag war schon so elektrisierend, gell? Du hast es einfach gemerkt, wir gewinnen das, gell? Du hast einfach so ein geiles Gefühl gehabt, schon den ganzen Tag über, im Hotel und so weiter. Das ist so eine positive Energie, was man so manchmal auch von den Spielen hat. Da hast keinen Druck, weil du weißt, das Champions League, wir spielen das erste Mal für Red Bull Salzburg Champions League und ich selber auch mein erstes Champions League Spiel. Dann hast Genk, davor wurde immer thematisiert, ja, österreichische Liga, weil da hatten wir 4 Spiele gehabt, glaube ich, 17, 18 Tore oder was gemacht. In der Champions League ist nicht so leicht, bla bla bla. Aber dann, wenn du da eingelaufen bist, also rausgegangen und so, was da los war, diese Stimmung. Also das war Gänsehaut einmal und dann bam, Halbzeit führen wir 5-1. Das war also so ein Spiel, am Ende gewinnen wir 6-2. Aber nach dem Spiel dann, gell, also das sind Momente, also das kannst du ja nirgendwo holen, gell? Also so innen, was du da fühlst oder welche Energie du hast, das ist unbeschreiblich.
Was bist du denn für ein Typ? Bist du dann jemand, der mit der Familie entspannt was essen geht? Bist du mit der Mannschaft voll durchdrehen, feiern gehen, gelassen?
Beides. Beides. Zuerst bist du natürlich in der Kabine, lässt so ein bisschen was der lässt einfach
Lässt die
alles
Sau
frei. Der
raus.
ist
Ja,
sauer.
komm. Da wird auch mal was getrunken, so fertig. Ja,
Ja, aber du
bitte.
stimmst halt an und so weiter. Dann kommt ein bisschen der ruhige Part. Dann gehst rauf zur Familie, also hier im Stadion, dann tust hier was essen, dann fängst schon einmal ein bisschen an, so Revue passieren zu lassen, was da gerade eigentlich passiert ist. Dann fährst du nach Hause und dann war es immer so bei mir eigentlich, weißt du, Kids gehen schlafen, Frau geht auch irgendwann schlafen, dann ist aber so, also die Kids waren, der Große war schon da, die waren sowieso zu Hause. Weil der hat ja schon geschlafen, das war ja spätes Spiel. Und dann bist halt um 12:01 alleine, weil dann geht die Frau schlafen, bis 12:01 alleine. Und dann war es bei mir so, dass ich einfach PlayStation gespielt habe mit Freunden oder sowas. Also
Tja,
so online.
sehr human. Ich will jetzt hier irgendwelche Eskapaden da
Ja,
in.
aber da, weißt du, du hast
Ja.
Adrenalin, du bist voller Energie, gell, und dann spielst du auch anders PlayStation, gell.
Hast
Aber
dich dann selbst gespielt und nochmal.
Na, na, na,
Nee.
na. Selber spielen konnte ich mich nie. Aber du bist so aufgezuckert und dann bist bis 5:30 auf. Also dann spielst halt durch und dann gehst du mal schlafen, irgendwann schläfst du mal kurz ein, so 2 Stunden oder was, und dann am nächsten Tag ist Regeneration. Da war halt immer Behandlung zuerst und dann so entweder Fahrradfahren oder ein bisschen laufen gehen, dann auf Wellnessbereich, Sauna, Whirlpool, Kältebecken, alles das ganze Zeug. Aber du bist noch immer hellwach. Du bist hellwach. Der ganze Tag ist eigentlich okay dann, also der Regenerationstag. Du bist eigentlich okay und dann am zweiten Tag hört es dich komplett so. Aber da machst du im Training auch wenig. Weil der zweite Tag ist eigentlich der schlimmste Tag. Weil alles halt abflacht. Und du einfach dann diese Kilometer oder das Spiel dann noch mehr spürst und dann brauchst du wirklich eine Pause.
Auch entscheidend dann wirklich Leute zu haben, Mentalitätstrainer, ja, wie auch immer, Leute, die einem helfen, weil ich glaube, also es gibt einfach viele Fans, die denken, okay, ihr geht da ein bisschen kicken, ein paar Mal in der Woche, trainiert da ein bisschen, am Wochenende performt oder performt nicht, ist doch alles geil und am Ende kriegst du gutes Geld dafür. Ne? Das ja, gehört ja auch einfach dazu. Wenn man jetzt mal mitkriegt, was da eigentlich alles hintersteckt, dann ist das schon enorm.